Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen. Das Feature. Informelle Ökonomie, Leben und Arbeiten in der Schattenwirtschaft. Ein Feature von Kaspar Domen.
Der Gikomba-Markt. Ein Chaos, in dem sich Menschen organisieren.
Der Gikomba-Markt in Kenias Hauptstadt Nairobi ist der größte Markt für Secondhand-Bekleidung in Ostafrika. Stände mit Schuhen, Jeans, Blusen, T-Shirts. Für groß und klein, breit und schmal, jung und alt. Verkäufer preisen Waren und ein aggressiver Prediger Gott. Tausende Besucher drängen sich über die schmalen Lehmwege zwischen den Verkaufsständen. Knallige Farben. Gedrehte Haare. Muhort Gitscheha steht in dem Trubel gelassen hinter einem Berg Pullover.
Ich bin ein Spezialist für Jacken und Pullover. Andere hier sind es für Schuhe, T-Shirts oder Wickeltücher für Babys. Es gibt über 10.000 Händler hier.
Die Händler auf dem Gikomba-Markt werden der sogenannten informellen Wirtschaft zugerechnet. Also dem Bereich Ökonomie, der praktisch keiner staatlichen Regulierung unterliegt. Ihr Einkommen reicht oft nur für ein Leben auf Subsistenzniveau. Die hier Tätigen zahlen keine Steuern oder Sozialabgaben. Arbeits- und Sicherheitsstandards gelten hier nicht. Und gehandelt wird oft gefälschte Markenkleidung. Man zahlt bar. Der Staat setzt hier keine Rahmenbedingungen. Im Gegenteil. Er bekämpft, oft allerdings halbherzig, das illegale Tun. Das erzeugt erhebliche Unsicherheit für die Menschen dort. Sie müssen sich in einem Geschäftsumfeld zurechtfinden, das von Kriminalität und Willkür geprägt ist. Trotzdem, und das rückt derzeit in den Fokus der Wissenschaft, gilt auch hier nicht ausschließlich das Recht des Stärkeren. Gibt es Schutzmechanismen und Regeln. Trotz harter Konkurrenz hilft man sich. Und bisweilen stellt die Schattenwirtschaft regelrechte soziale Schattensysteme auf die Beine. Weltweit sind rund 2 Milliarden Erwerbstätige in der informellen Wirtschaft tätig. Darunter 740 Millionen Frauen. Und es werden immer mehr, wie Lorraine Simbanda, Präsidentin der Organisation StreetNet, klarmacht. Sie vertritt 550.000 Arbeitende aus der informellen Wirtschaft in 47 Ländern.
Es gibt global eine Verlagerung von Arbeitsplätzen und eine große Verlagerung von formeller zu informeller und prekärer Arbeit.
Black Market, sneak around the corner.
Nach dem Zweiten Weltkrieg hatte der Anteil der informellen Arbeit 3 Jahrzehnte abgenommen. Erst in den früh industrialisierten Ländern in Europa, Amerika oder Japan, dann vielerorts. Experten erwarteten, dass der Trend anhalten und formelle Arbeitsverhältnisse, also an soziale Standards gebundene Tätigkeiten, sich als Normalität durchsetzen würden. Aber in den 90er Jahren kehrte sich der Positivtrend um. Seitdem steigt der Anteil informell Arbeitender wieder. Laut Internationaler Arbeitsorganisation arbeiten im weltweiten Schnitt heute 61 von 100 Erwerbstätigen in der informellen Ökonomie. In Afrika 85, in Asien 68, in Amerika 40 und in Europa und Zentralasien gut 25 von 100 Erwerbstätigen. Angesichts dessen plädiert Simbanda für mehr Verständnis für informell Beschäftigte.
Wer informell als Händler in der Wirtschaft arbeitet, wird immer noch als Krimineller betrachtet. In einer Welt mit wenig formellen Arbeitsplätzen bietet die Schattenwirtschaft aber wichtige Arbeitsmöglichkeiten für viele. Dort zu arbeiten muss möglich sein, ohne als krimineller Feind zu gelten.
Without being regarded as a criminal element.
Der Textilmarkt La Salada. Ein Chaos, in dem man sich hilft.
Wer aus Buenos Aires in südliche Richtung fährt, überquert den übelriechenden Rio Matanza Riachuelo und gelangt in die Stadt Lomas de Zamora. Hier ist der Markt La Salada, benannt nach den im Untergrund sprudelnden Thermalquellen. La Salada, die Gesalzene. Dienstags, donnerstags und sonntags kommen abertausende Menschen hierher. Der Markt erstreckt sich über 18 Hektar, was einer Fläche von etwa 25 Fußballfeldern entspricht. Der Großteil der 8000 Stände sind wenige Quadratmeter große Drahtverschläge, die sich die Händler tageweise von den illegal tätigen Organisatoren des Marktes mieten. Auf La Salada kaufen Verbraucher und Großhändler, in großem Stil und billig. Müllsäcke voller T-Shirts, Turnschuhe und Bettwäsche werden zu wartenden Bussen geschleppt, die die Waren zu anderen kleinen Märkten fahren. Märkten in Argentinien selbst oder in den Nachbarländern, Bolivien, Chile, Paraguay und Uruguay. La Salada gilt als der größte Freiluftmarkt Lateinamerikas und als Umschlagplatz für gefälschte und raubkopierte Waren.
Die öffentliche Vorstellung vom Leben und Handeln auf solchen illegalen Märkten ist von Mafiabanden, von Mord und Totschlag geprägt. Und das alles gibt es ja auch. Aber jenseits solcher popkultureller Vorstellungen findet man dort eine entwickelte und durchaus regulierte Ökonomie. Matthias Dewey, Soziologe am Max-Planck-Institut für Gesellschaftsforschung in Köln.
Wenn man denkt, dass der Staat, das Rechtsstaat keine Rolle spielt, könnte man, vor allem wenn man die Literatur zu diesem Thema liest, könnte man erwarten, dass die Gewalt viel höher ist, als man in Realität ist.
Dewey forscht seit mehr als 10 Jahren zu illegalen Märkten. Erst untersuchte er in seiner argentinischen Heimat den Markt für gestohlene Fahrzeuge. Dann den Markt für illegal hergestellte Textilien. Mehr als 30.000 illegale Werkstätten stellen im Großraum Buenos Aires Kleidung her.
Gewöhnlich produzieren Sweatshops im Auftrag von anderen Unternehmen. Das können größere Textilproduzenten, Handelsfirmen oder Modehersteller sein. In Argentinien ist es anders. Die illegal tätigen Produzenten entwerfen und produzieren Mode auf eigenes unternehmerisches Risiko und verkaufen sie anschließend selbst auf La Salada. Illegal. Sie zahlen keine Steuern und Sozialabgaben und fälschen häufig Markenartikel.
Wo der Staat als Regulierer fehlt oder selbst illegale Marktaktivitäten verfolgt, ergibt sich Unsicherheit auf den Märkten. Die Leute müssen Mittel und Wege finden, trotzdem ihre geschäftlichen Aktivitäten abzusichern, zu koordinieren. Neben persönlichem Vertrauen spielen dabei wenig überraschend latente und glaubwürdige Gewaltandrohung, Korruption und Schutzgelder eine große Rolle. Auf La Salada zahlen Händler etwa eine illegale Abgabe, die in den Taschen von Polizei und lokalen Politikern landet. Dafür schaut die Polizei gewöhnlich weg. Deswegen ist der Markt praktisch ein rechtsfreier Raum. Und dann doch wieder nicht, weil er von einem regelrechten Netz informeller Institutionen durchdrungen ist.
Wenn man an der Schattenwirtschaft denkt, denkt man auch immer an Gewalt. Und es ist nicht der Fall. Alle Teilnehmer an diesem Markt wollen, dass diese Wirtschaft funktioniert. Niemand ist interessiert daran, dass diese Wirtschaft kaputt geht. Aus diesem Grund, die versuchen genauso wie in der legalen Wirtschaft, die Verträge einhalten.
Auf kriminelles Handeln wie Diebstahl reagieren die illegalen Händler gewöhnlich achselzuckend. Was bleibt ihnen auch anderes übrig? Denn wenn sie einen Dieb bei der Polizei anzeigen würden, machen sie gleichzeitig ihr eigenes verbotenes Tun aktenkundig. Pablo, ein Produzent und Händler, sagte dem Wissenschaftler Matthias Dewey, man müsse auf sich selbst aufpassen. Wenn man nicht auf sich selbst aufpasse, habe man ein richtiges Problem. Immer wieder hat sich der Forscher mit Pablo unterhalten. Erst nach einigen Monaten vertraute ihm der junge Mann und nahm ihn mit in das kleine Haus mit 2 Räumen, wo er mit seinen Eltern und 2 Geschwistern lebt und arbeitet. Die Wände sind feucht, die Farbe blättert ab. In dem Arbeitsraum stehen mehrere Nähmaschinen. Auf den Tischen liegen Garne, Scheren und Nadeln. An den Wänden hängen Schnittmuster. Hier schneidet die Familie Muster und Stoffe zurecht und näht Markenlogos auf, ob von Nike, Adidas oder Puma. Pablo gab sich zufrieden, obwohl die Familie sehr hart arbeiten muss. 6 Tage die Woche, 20 Stunden am Tag.
Natürlich, man muss diese Wirtschaft nicht romantisieren. Es geht um illegales und informelles Tun. Und das bedeutet auch zum Beispiel Ausbeutung von Kindern, Ausbeutung von Jugendlichen. Es gibt auch Menschenhandel. Und natürlich muss man auch nicht sagen, dass Gewalt komplett ausgeschlossen ist oder Betrügereien auch ausgeschlossen sind. Das ist nicht der Fall.
Viele Menschen auf dem Markt sind aber zufrieden. Oft erzählten sie von ihrem kleinen Aufstieg, auch José.
Es hat länger gedauert zu sparen, als ich dachte. Trotzdem konnte ich mir meine Wünsche erfüllen. Ich habe ein Auto gekauft und jetzt möchte ich mir ein neues kaufen. Mehr als die Hälfte des Hauses, in dem wir leben, habe ich bereits bezahlt. Es ist ein schönes Haus. Ich bin immer aktiv. Gerade habe ich ein kleines Stück Land gekauft. Ich sehe es als eine Investition an.
Ein Phänomen, das mich gewundert hat im Laufe der Feldforschung, war die hohen Erwartungen und Hoffnung, die diese Menschen hatten. Die Dimension der Hoffnung war so hoch, dass ich dachte, das ist das wie ein American Dream in Buenos Aires. Weil die Menschen dachten, dass mit harte Arbeit, alles gut wird.
Regelmäßig drängen neue Produzenten auf den Markt. Für Neulinge sei es hart, in dem Geschäft Fuß zu fassen, hat José dem Forscher erklärt.
Wer hier bestehen will, muss bereit sein, hart zu arbeiten und sich zu entwickeln. Wer als Anfänger nicht wirklich alles gibt, der schafft es nicht. Mit anderen Worten, wenn du anfängst, wenn du kommst und aus dem Nichts anfängst, musst du viel Arbeit aufbringen. Schneiden und nähen und nur ein paar Stunden da draußen schlafen, sonst wirst du nicht bestehen können. Du hast keine andere Möglichkeit, mit den Großen zu konkurrieren.
Die Großen, das sind die etablierten illegalen Produzenten, die eigene Leute beschäftigen und bei Zulieferern Dinge erledigen lassen.
Die Großen verfügen über eigene Werkstätten, in denen sie wenig an die Beschäftigten zahlen. Sie produzieren große Mengen und haben sogar eine eigene Stempelwerkstatt,
mit denen sie die Logos bekannter Marken nachmachen. Auf La Salada herrscht ein brutaler Wettbewerb, weil die Käufer zwischen vielen Anbietern mit praktisch gleichen Produkten auswählen können. Da entscheidet alleine der Preis. Und trotzdem helfen sie sich auch gegenseitig, um in den illegalen Verhältnissen wirtschaftlich zu überleben. So befreien sich auf La Salada illegale Unternehmer durch Kooperation aus einem Dilemma. Keine Bank gibt ihnen Kredit, kein Stofflieferant gewährt ihnen Ratenzahlung. Also verhelfen sich die illegalen Unternehmer gegenseitig zum notwendigen Kapital. Ihr Kreditsystem bezeichnen sie als Pasanaku.
Es geht einfach um eine Gruppe von, sagen wir mal, 10 Leute, Produzenten, die müssen etwas kaufen, zum Beispiel Stoff. Die machen eine zusammen setzen die einen Betrag, zum Beispiel 1.000 Euro. Und das sind 10 Leute. Das bedeutet, jede Woche, jeder Teilnehmer zahlt 100 Euro ein. Der erste von der Liste bekommt 1.000. Der zweite von der Liste nächste Woche bekommt 1.000. Der dritte bekommt in 3 Wochen 1.000. Und das ist wichtig, weil aus 2 Gründen. Erstmal, die Produzenten brauchen regelmäßig Stoff kaufen. Die können nicht einfach in Raten zahlen, sondern die müssen das ganze Geld haben. Aber auch, habe ich auch entdeckt, Es gibt viele Produzenten, die Alkoholprobleme haben und die haben auch Drogenprobleme haben. Und wenn man an diesem System teilnimmt, man hat nicht das Geld zu Hause.
Alle Kreditnehmer müssen den Betrag zu einem vereinbarten Zeitpunkt zurückgeben, ohne Zinsen. Viele der Geschäftsleute beteiligen sich gleichzeitig an verschiedenen solcher Kreditsysteme, auch aus Sicherheit. Denn auf dem illegalen Markt werden alle Geschäfte in Bar getätigt. Deswegen sind Unmengen an Bargeld im Umlauf. Es ist sicherer für den Einzelnen, sein Geld zirkulieren zu lassen, als es zu Hause zu deponieren. Das funktioniert nur, weil die Produzenten sich an ihre eigenen Regeln halten. In einer Halle auf dem Markt hat ein Betreiber ein informelles Unterstützungssystem für Lastenträger eingerichtet, also für die Menschen, die den härtesten Job auf dem Markt erledigen und in der Hierarchie des Marktes unten rangieren. Sie hieven die Stoffballen auf die Karren, kurven zwischen den Ständen hindurch auf die Parkplätze und verladen die Ballen in die Busse. Eine harte Arbeit, besonders im Winter, wenn die Temperaturen unter den Gefrierpunkt sinken. Der Hallenbetreiber hat die Zahl der Lastenträger in seinem Bereich auf 145 Beschäftigte begrenzt. Jedem händigte er ein T-Shirt mit einer persönlichen Nummer aus. Mit der Begrenzung verhindert der Hallenbetreiber einen ruinösen Wettbewerb der Träger um Kundschaft.
Diese Positionen, die 145 Positionen in der Stellen in der Markt, die haben einen Preis. Die Menschen, die haben so ein T-Shirt mit einer Nummer. Und weil die Stelle haben einen Preis, die benutzen in verschiedenen Formen. Eine Form, wie man von diesem T-Shirt profitiert, ist, dass wenn ich krank bin, ich vermiete mein T-Shirt, damit jemand, eine andere Junge, arbeiten kann. Das bedeutet, das wird als Krankensicherung benutzt. Wenn ich plane, in die Rente gehen, informell in die Rente gehen, kann ich auch denken, dass ich vermiete meine T-Shirt und es wird als Rentensystem benutzt. Das heißt, lange Zeit arbeite ich nicht mehr, vermiete ich meine T-Shirt und jemand anderes zahlt mir monatlich oder wöchentlich etwas.
Ausgebeutete beuten Ausgebeutete aus. Das ist nur möglich, weil es in der legalen Wirtschaft in Argentinien zu wenig Jobs gibt und Armut und Hunger wieder auf dem Vormarsch sind. Die T-Shirts können ihre Träger auch als Sicherheit einsetzen, weil legale Geschäftsleute außerhalb des Marktes ihnen einen Wert attestieren.
Damals war es ungefähr wie 5.000 Euro, was in diesem Kontext ziemlich viel ist. Es wird als Pfand für den Ankauf von Elektrogeräten in Geschäfte in der Gegend von La Salada. Das heißt, Leute, die da arbeiten könnten, die keine Kreditkarte hatten, die waren komplett ausgeschlossen vom System, die konnten trotzdem Elektrogeräte kaufen, weil die hatten so ein T-Shirt, die einen Preis hatte. Falls diese Leute, die das Geld nicht zurückgeben, diese Managers, was die machen ist, die nehmen der T-Shirt weg und geben diese T-Shirt zu jemand anderem.
Die Existenz illegaler Betriebe hat erhebliche Folgen. Für legal agierende Konkurrenten entstehen Wettbewerbsnachteile und die Standards für Umwelt, Soziales und Arbeit werden ausgehöhlt. Und es gibt einen gehörigen Druck auf die Löhne im legalen Sektor. Denn die informell beschäftigten Näherinnen verdienen zum Beispiel in Argentinien nur halb so viel Lohn wie formell angestellte Näherinnen. Gleichzeitig finden auf dem illegalen Markt regelmäßig Menschen einen Broterwerb, die sonst geringe Chancen haben. Mancher vergleicht La Salada mit einem Bus, der neue Menschen einsammelt, die keine Chance mehr in der formalen Ökonomie haben, mangels Bildung, wegen ihres Alters oder eines Handicaps. Die Menschen auf La Salada wissen, dass ihre Tätigkeit illegal ist. Aber etliche von ihnen haben dank der illegalen Strukturen erstmals ein regelmäßiges Einkommen und damit auch eine Perspektive. Die Billigkleidung und Fälschungen sind gefragt. Auf La Salada sind zehntausende legale Jobs infolge der Aktivitäten der illegalen Sweatshops entstanden. Davon profitieren etwa Sicherheitsleute, Putzkräfte, Köche oder Busfahrer. Viele dieser Jobs gäbe es nicht, wenn das Land seine Gesetze rigoros durchsetzen würde. Eine solche Menge an Jobs wiegt schwer, wenn lokale Politiker abwägen, ob sie den Markt erhalten oder schließen sollen.
Der illegale Diamantenmarkt in Kono, Sierra Leone. Ein Chaos mit Regeln.
Im Osten von Sierra Leone wechseln sich Graslandschaften mit dichten Wäldern ab. Es ist die Gegend der großen Diamantenvorkommen. Die wertvollen Steine kommen hier auch in den oberen Bodenschichten vor. Nina Engwicht, die mehrere Jahre zu dem illegalen Diamantenmarkt am Max-Planck-Institut für Gesellschaftsforschung gearbeitet hat und heute als Dozentin beim Bundeskriminalamt tätig ist, erzählt, wie sie Zugang zu den illegalen Schürfern und Händlern von Diamanten fand.
Ich glaube, die fanden mich einfach ein Kuriosum, also eine über 30-jährige Frau, die alleine in Sierra Leone reist und forscht und nicht verheiratet ist und keine Kinder hat und dann sagt, dafür ist Zeit, wenn sie ihr Buch geschrieben hat.
Sie zeigt Fotos von ihren Forschungsaufenthalten in dem westafrikanischen Land. Unter bedecktem Tropenhimmel klaffen in der Gegend tausende Erdlöcher in der Vegetation. Oft wühlen darin Menschen. Arbeiter schaufeln rostrote Erde in Blecheimer, tragen den Eimer an einen Wasserlauf, kippen die Erde in ein Sieb, heben und senken das Sieb in schnellem Rhythmus, waschen die feine Erde heraus, bis der Schotter im Sieb übrig bleibt. Wenn sie sehr viel Glück haben, sehen sie den weißlichen Schimmer eines größeren Rohdiamanten. Meistens finden sie nur Diamantensplitter von der Größe eines groben Salzkorns, die nur wenige Dollar einbringen. Oft haben die Schürfer kein Glück. Beim Sieben der Erde stehen sie bis zu den Knien im Wasser. Brutstätte für Bakterien, Parasiten und Mücken.
Sierra Leone ist reich an Bodenschätzen, um die es grausame Bürgerkriege gab. Hier wurde das Wort von den Blutdiamanten geprägt. Heute herrscht Frieden. Aber trotz Gold, Mangan, Bauxit, Graphit, Platin und Diamanten leben 3 von 5 Menschen unterhalb der Armutsgrenze. 2 von 5 Erwachsenen sind Analphabeten. Und 1 von 5 Kindern stirbt vor seinem 5. Geburtstag.
Natürlich wünschen sich die meisten Menschen sichere Arbeitsverhältnisse, dass sie einen menschenwürdigen Lohn verdienen, dass sie im Krankheitsfall abgesichert sind, dass sie ihre Kinder in die Schule schicken können und nicht in den Steinbruch schicken müssen zur Arbeit. Ich glaube, man muss sich aber eben die realen Bedingungen in den jeweiligen Ländern anschauen und die Art und Weise, wie eben der Staat in so einem Land funktioniert und sich fragen, ist das realistisch, dass man unter diesen Bedingungen Arbeitsverhältnisse formalisieren kann, Arbeitsbedingungen verbessern kann und das dann auch durchsetzen kann.
40,5 Millionen sogenannte Kleinbergbauern gibt es weltweit. 6-mal mehr als 1993. Die Kleinbergbauern buddeln 4/5 der Weltproduktion an Saphiren und je 1/5 des Goldes und der Diamanten aus der Erde.
Illegal schürft, wer sich nicht an die staatlichen Vorgaben hält, sich zum Beispiel keine Schürflizenz besorgt. Und die zu bekommen ist nicht leicht. Denn häufig stellen die Beamten erst dann die Lizenz aus, wenn jemand die Gebühr und ein Bestechungsgeld zahlt. Das können viele der Schürfer nicht. Oft reicht es nicht mal für Schaufel, Eimer und Sieb.
Das sind Menschen, die wirklich am Subsistenzminimum arbeiten und deren Überleben eindeutig gefährdet wäre, wenn sie jetzt sagen zuerst noch Lizenzgebühr und dazu noch Bestechungsgeld bezahlen müssten. Das ist einfach eine gefährliche Situation. Und Ähnliches gilt auch für Straßenhändlerinnen oder für eine Vielzahl von Beschäftigten, die sehr, sehr hart arbeiten und dafür sehr, sehr geringe Geldbeträge verdienen.
Andererseits kann diese harte Arbeit praktisch jeder ausüben. Schürfen sehen viele als einzige realistische Möglichkeit eines Broterwerbs. Alle von der Forscherin Befragten hoffen aber auf eine andere Tätigkeit. Viele träumen von dem Fund eines größeren Steins, einem Stein, von dessen Erlös sie etwa ein kleines Geschäft gründen können. Meistens lassen die staatlichen Kontrolleure die illegalen Schürfer gewähren. Oft sind die schlecht bezahlten Beamten auch auf Geldgeschenke der Schürfer angewiesen, um selbst über die Runden zu kommen.
Es gibt verschiedene Gründe dafür, wie beispielsweise, dass eben doch Staatsangestellte Mitleid haben mit den Menschen, die im informellen Sektor arbeiten. Oder natürlich auch Korruption ist ein wichtiger Grund. Oder einfach bestehende soziale Beziehungen wie Freundschaft, Familienbeziehungen, dass man seinen Nachbarn nicht festnehmen möchte. Das sind Faktoren, die die effektive Strafverfolgung in solchen Situationen dann verhindern. Zuweilen auch die Formalisierung von bestimmten Arbeitsverhältnissen.
Trotz harten Wettbewerbs kooperieren Konkurrenten in der Schattenwirtschaft häufig. Nina Engwicht erlebte dies auch beim Diamantenhandel in Kono. Auf dem illegalen Markt gibt es einen gewählten Vorsitzenden. Es gibt Berater und sogar Schatzmeister.
Ein Neuling muss sich auf dem illegalen Markt in Kono anmelden und Geld in einen gemeinsamen Fonds einzahlen. Sofort werden 20.000 bis 25.000 Leone fällig, umgerechnet etwa 2 Euro, später auch noch ein Teil der Erlöse. Aus diesem Topf bekommen Händler Geld, etwa wenn sie krank sind, wenn sie heiraten oder ein Kind bekommen haben.
Das bedeutet aber dann in der Realität, dass sehr viele Menschen sich alternative soziale Sicherungssysteme aufbauen und diese pflegen, die eben einspringen. Das bedeutet, dass man im familiären Kreis oder im Patronagenetzwerk Menschen hat, an die man sich wenden kann, wenn man einen familiären Notfall hat, wenn man sich ein Medikament kaufen muss. Dann gibt es eben diese gesellschaftlichen Netzwerke, die dabei einspringen.
Die illegalen Händler verschaffen sich durch dieses solidarische Auffangnetz für Risikosituationen ein minimales Maß an Sicherheit. Und das in einem Land, das keine wohlfahrtsstaatlichen Maßnahmen kennt. Für manche ist der Fonds im Ernstfall der einzige Lichtblick. Auf diesen illegalen Diamantenmärkten beobachtete die Forscherin auch ein besonderes Verkaufsgebaren. Wenn ein Händler einen Stein von einem Schürfer erstand, verkaufte er ihn nicht gleich an einen legalen Großhändler, sondern an einen seiner illegalen Kollegen auf dem Markt. Und dieser Händler verfuhr genauso. Ein Diamant wanderte durch die Hände mehrerer illegaler Kleinhändler, bevor er an einen legalen Großhändler oder Exporteur verkauft wurde. Mehrere Händler bekommen so etwas vom Erlös des Diamanten und nicht einer alles. Was für Außenstehende als unsinniges ökonomisches Verhalten erscheint, macht für die Beteiligten Sinn. Der Einzelne verdient zwar weniger an einem Stein, aber dafür sichern sich alle stetigere Einnahmen.
Der Verkauf von Altkleidern auf dem Gikomba-Markt oder neu hergestellte Textilien auf La Salada oder das Schürfen und Handeln illegaler Diamanten in Sierra Leone sind nur möglich, weil der Staat die Akteure gewähren lässt. Hier wie vielerorts findet das staatliche Nichtstun gegenüber illegalen Märkten den Beifall großer Teile der lokalen Bevölkerung, weil sie es als legitim erachten. Was Menschen als legitim oder illegitim ansehen, variiert zwischen Gesellschaften, Milieus und mit der Zeit.
Black Market. Peek around the corner. Come, I'll show you things you cannot get elsewhere.
So waren Schwarzmärkte nach dem Krieg in Deutschland verboten. Obwohl der illegale Handel mit überlebensnotwendigen Gütern teilweise drakonisch bestraft wurde, war er in den Augen großer Teile der Bevölkerung und sogar mancher Autoritäten sozial legitimiert. Ende 1946 hielt Kardinal Josef Rings im kriegszerstörten Köln eine Predigt. Zum 7. Gebot, du sollst nicht stehlen, sagte er:
Wir leben in Zeiten, da in der Not auch der Einzelne das wird nehmen dürfen, was er zur Erhaltung seines Lebens und seiner Gesundheit notwendig hat, wenn er es auf andere Weise, durch seine Arbeit oder durch Bitten, nicht erlangen kann.
Die Menschen sprachen daraufhin vom Fringsen als Bezeichnung für Stehlen aus blanker Notwendigkeit. Das Gleiche gilt heute zum Beispiel für das illegale Handeln und Schürfen von Diamanten in Sierra Leone. Beides genießt ein hohes Maß an Legitimität unter den Einheimischen, anders als in großen Teilen der Weltbevölkerung. Darum wird es auch immer informelle und illegale Arbeit geben. Viele informell Tätige erfüllen wichtige soziale Funktionen, zum Beispiel in der Altenpflege. Das ist kein Plädoyer für unsichere und unbezahlte Arbeitsverhältnisse. Aber viel wäre gewonnen, wenn wir uns in der gesellschaftlichen Auseinandersetzung auf die sozial schädlichen Aspekte illegaler Märkte konzentrieren würden. Dazu gehört die Bekämpfung der organisierten Kriminalität, der Steuerhinterziehung durch Konzerne oder schwerer Verbrechen. Aber nicht die Bestrafung des kleinmaßstäblichen Handels auf den Straßen oder das mühselige Schürfen von Diamantensplittern auf Subsistenzniveau. Diese Tätigkeiten gilt es zu tolerieren, solange den Betroffenen kein Ausweg bleibt, um auf legale Weise ihren Lebensunterhalt zu sichern.
Das war das Feature von Kaspar Domen über Arbeiten und Leben in der Schattenwirtschaft. Es sprachen Birgit Dölling und Markus Hofmann, Regie Klaus-Michael Klingsporn, Technik Jan Fraune, Redaktion Martin Hartwig.